Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast.
Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Mein Name ist Cindy Witt und ich bin die Lektorin des Buches »Wo die Liebe hinfliegt« von der Autorin Tanja Brandt. Ich freue mich sehr, dass uns Tanja Brandt heute im Studio besucht. Nun ist sie nicht nur Autorin, sondern auch, und das in erster Linie, Falknerin und Tierfotografin. Seit über 2 Jahren begeistern ihre Fotos Menschen nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und ganz besonders Fotos von dem Schäferhund Ingo, der eine ganz ungewöhnliche Freundschaft zu einem kleinen Steinkauz aufgebaut hat. Hallo Tanja.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Hi.
Tanja, du bist heute nicht alleine, sondern hast du etwas Gefiedertes mitgebracht. Magst du uns deine Begleitung einmal vorstellen?
Ja, das ist der Gandalf. Naja, die meisten werden den Gandalf wahrscheinlich kennen. Gandalf ist eine Weißgesichtseule, so knötterig, meistens ein bisschen übellaunig, stinkefaul. Aber ein ganz lieber Kerl.
Genau. Er sitzt hier bei uns und ich muss sagen, was mich ja ganz fasziniert, sind diese großen, orangefarbenen, fast roten Augen. Mhm. Du hast gerade schon so ein bisschen erzählt, das ist ein ganz besonderer Typ. Was macht den Charakter von dem Gandalf aus?
Tja, ja, der Gandalf ist so ein bisschen wie so ein, weiß ich auch nicht. Ja, er ist halt ein Knötterich. Also wenn er morgens mit schlechter Laune aufwacht, geht gar nichts mehr. Wirklich, wirklich nichts. Und wenn ich, jetzt über den Winter ist er drin, er ist der Einzige, der drin sein darf über den Winter. Die sonst müssen Eulen draußen sein. Aber er friert, also er ist Afrikaner und er friert über den Winter. Und darum lebt er mit uns drin, mit den Hunden. Und er ist wirklich extrem speziell. Also er zieht sein Ding durch und das bleibt auch. Zum Beispiel habe ich, er ist ja mit dem Ingo zusammen, das ist für ihn alles schön und gut und sowas. Und ich habe ja die Hündin noch. Die Hündin lebt ja mit ihm auch jeden Tag zusammen. Die akzeptiert er nicht, die darf nicht in seine Nähe und sowas, gar nichts. Also es ist wirklich nur der Ingo. Und er ist dann auch nicht bestechlich. Das ist ihm völlig egal. Also was er sich in seinen Kopf setzt, das macht er auch. Und ja, wenn er mit schlechter Laune aufwacht, dann braucht man weder mit Essen kommen, noch mit irgendwas oder so, dann ist die schlechte Laune einfach
da. Und
dann
ist der Tag auch gelaufen.
Dann ist der Tag gelaufen, genau. Oder wenn er irgendwas keine Lust hat, zum Beispiel, bei ihm ist so, wenn ich mit ihm Fotos mache. Eulen kann man nicht zu irgendwas zwingen. Darum, weil Eulen sind ja nicht die Allerschlauesten, darum mache ich so, ich zeige ihm eine Stelle, auf die er hinfliegen könnte, die super ist. Und er fliegt dann natürlich auch auf diese Stelle, weil ich ihm die ja zeige und er fühlt sich mega cool, weil er denkt, er hat sich die Stelle selbst ausgesucht. Und dann ist er halt eben auch cool auf seiner Stelle und es klappt super. Also ich kann ihn jetzt nicht, wenn jetzt zum Beispiel bei dem Fernsehauftritt, da war es dann so, dann haben die gesagt, oh, kann der Gandalf 10 cm rechts und 10 cm links, das treibt seine Laune in den Keller. Also sowas ist nichts für ihn. Und er muss immer so das Gefühl haben, er sucht sich selbst irgendwas aus und sowas. Und dann ist das auch okay. Aber alles so Erzwungene, da hat er keine Lust. Und wenn ich ihm jetzt irgendwas, ich habe das heute zum Beispiel eingestellt, da wollte ich ihn auf so einem Sandhügel und das war nicht seine Stelle. Und da hat er dann so 5-mal stinkig geguckt, 3-mal geknördert und dann ist er zu Fuß zum Auto gelaufen. Das war's, das hat sich erledigt ohne mich. Und das macht er auch. Zieht er durch, läuft er zu Fuß wirklich zum Auto. Da ist fertig für ihn.
Eingeschnappt, ja.
Genau, er ist ja echt speziell.
Ja, du lebst ja in einer Falknerei in Remscheid. Wer gehört denn noch zu deiner tierischen Familie? Das ist ja doch ein ganzer Stab, den du da betreust, ne?
Ja, also der Ingo, na klar.
Und der Schäferhund?
Genau, die Hündin, die aber alle nicht mögen tatsächlich. Aha. Die Arme, die wirklich sehr viel netter ist als der Ingo, aber die mögen die Vögel einfach nicht. Dann Phönix, der Wüstenbussard. Und Uschi, die Schneeeule, die auch sehr speziell ist. Ja. Klaus Bärbel, der sibirische Uhu. Der Gandalf, den hatten wir ja schon. Poldi und Fienchen.
Das Pärchen sozusagen, das
Liebespärchen. Genau, die ja. Liebenden. Ich hoffe, dass die jetzt dann auch wieder Babys kriegen. Ich warte jeden Tag, ich habe heute Nacht schon eine Spionagekamera reingemacht. Und ich habe auch eine Kamera übrigens bestellt, also ein Kamerasystem. Ich hoffe, dass die Babys kriegen, weil dann werde ich so eine Live-Übertragung machen. Mhm. Ja, und der Lenny, die Pluderhose. Der mal Bademeister werden wollte. Genau, ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Die killen mich sonst. Das war's, glaube ich.
Ja, Lenny ist ja der Neuzugang. Mhm. Hast du den gefunden oder wie ist der denn zu dir gekommen?
Ja, weil das war so die Carola aus der Falknerei. Die kam eines Tages zu mir. Ich hoffe, die hört es nicht. Jetzt, dass ich das nochmal erzähle, wie es hinter ihrer Waschmaschine aussieht, aber egal. Die Carola kommt, also steht vor meiner Tür und sagt, boah, guck mal, was wir vor der Tür hatten. Und kommt mit so einem Schuhkarton. Und da drinnen war also so ein kleiner Kauz. Und sie sagt, das ist der kleine Muck. Und sie macht den Deckel auf von diesem Schuhkarton. Und da drinnen saß eben so ein Raufußkauz, guckt mich mit Riesenaugen an. Ich sag, oh Gott, ist der süß. Und er fällt ganz langsam um, boff, und dann lag der da. Ich sag, boah, der kleine Muck ist tot. Die Carola sagt, nein, der ist nicht tot, das ist eine Masche. Und ich habe den dann so auf den Bauch getippt und sowas, ne, gar nichts, nix. Und irgendwann, weiß ich nicht, Sekunden später, Minuten später, keine Ahnung, macht er so langsam ein Auge auf, guckt, ob wir noch da sind, fluppt das Auge wieder zu. Und ja, das war tatsächlich seine Masche. Am nächsten Tag, sie hat dann die Karton wieder mitgenommen, am nächsten Morgen kommt die Carola, sagt, der kleine Muck ist tot. Wie sag ich, der kleine Muck ist tot? Ja, sie sagt, der Schuhkarton war offen und sie hat den überall gesucht, aber der Muck ist weg. Sie glaubt, die Hunde haben den gefressen. Ich sage, nein, das werden die Hunde doch nicht machen. Und mittags sagt die Carola, ja, sie hat den kleinen Muck wieder gefunden. Und da kam so ein riesen Berg Haare und Fussel hinter der Waschmaschine vor und sie schrie Stopp und der Berg fiel einfach um und war tot. Und ja, das war der kleine Muck. Ich habe es dann auch auf Facebook geschrieben und sie hat dann gemeint, super, dass die ganze Welt jetzt weiß, wie es hinter ihrer Waschmaschine aussieht. Aber hinter meiner sieht es auch so aus. Also deswegen... Ja, und dann dachte ich, ich muss unbedingt tatsächlich auch so einen Raufußkauz haben. Und es war aber gar nicht so einfach, einen zu kriegen. Weil der, ich hatte vom selben Züchter einen und der, dann haben die erst nicht gelegt und dann ist der Kleine gestorben im Alter von 3 Tagen, also beim Züchter noch. Mhm. Und es war gar nicht so einfach. Und dann kam wirklich auf Umwegen, ich habe dann einen Züchter gefunden, der Raufußkäuze hat und der mir einen gegeben hat. Und ein Bekannter von mir sagte, Mensch, der Züchter ist super aus Niedersachsen. Und ich habe gesagt, okay, gut, dann fahre ich da schnell vorbei. Und weil ich war natürlich überall im Stress, wie immer. Und dann habe ich gedacht, gut, dann fahre ich da schnell vorbei und hole den Kleinen aus Niedersachsen ab. Und ich rufe den an und ich sage, er soll mir die Adresse geben, damit ich eben komme und den abhole. Und ich gucke, jetzt war das nicht Niedersachsen, sondern Niederösterreich. Und es war natürlich irgendwie ein Streckenunterschied von 9 Stunden oder irgendwie sowas. Und dann habe ich auf Facebook geschrieben, ob nicht jemand zufällig von Niederösterreich in unsere Ecke fährt, damit ich nicht so viel Fahrzeit habe. Und dann hat tatsächlich jemand aus Österreich, ist dorthin gefahren, hat den Lenny geholt, ist zu mir runtergefahren, hat den bei mir abgegeben, dafür, dass sie einen Tag dann bei mir geblieben ist und ist am nächsten Tag die ganze Strecke wieder sehr hochgefahren. Mhm. Ja. Und so kam dann der Lenny tatsächlich.
Schön. Wie kann ich mir denn so einen typischen Tag bei euch vorstellen? Wie ist so ein Ablauf? Also ich meine, das ist ja auch wahrscheinlich viel zu tun. Musst du mit denen, also ist das sozusagen, wie wenn ich jetzt einen Hund habe, mit dem muss ich nochmal Gassi gehen, jetzt hast du 5, 6 Vögel, ich muss mit denen fliegen gehen oder wie funktioniert oder wie läuft der Tag ab?
Also über den Winter fliegen die eigentlich nicht und es kommt auch drauf an, wer. Also zum Beispiel Poldi und Fienchen fliegen im Moment überhaupt gar nicht, weil die sollen sich nur wirklich um Haushalt und Nachwuchs und so kümmern. Und mit denen mache ich sehr, sehr wenig.
Klassische Rollenverteilung, also ja.
Ja, wobei der Poldi mit Haushalt nicht so dolle ist, ehrlich gesagt. Er schläft eigentlich fast nur, ne? Und aber ja, er macht das schon. Er bringt ja auch Geschenke und so, klar. Also Mäuse, Küken und so. Gut, er frisst die besten Teile weg, bevor er es ihr bringt, aber der gute Wille zählt. Und ja, wenn die Babys dann da sind, dann mache ich mit denen erstmal auch noch nichts, weil die sollen sich halt einfach um die Babys kümmern. Und Uschi ist, ach so, erstmal stehen wir ja auf, ne? Also, ich muss ja aber nicht wieder so kreuz und quer. Naja, wie sieht der Tag aus? Also, ehrlich gesagt, ich wache morgens auf, sehe genauso zerstört aus, wahrscheinlich irgendwie wie immer. Gehe natürlich erstmal ins Bad mit dem Ingo. Der Ingo geht keinen Millimeter von mir weg. Also, der ist dabei, egal, bei Toilette, bei Dusche, bei Zähneputzen, bei, er ist immer dabei. Außer heute. Und, ja, dann machen wir eigentlich, um ehrlich zu sein, nix. Also wir trinken eigentlich Kaffee und 2 bis 4 Tassen.
Die Hunde geht aber mal raus, ne?
Wahrscheinlich, oder? Die Hunde spielen dann erstmal draußen, also im Garten und ich trinke Kaffee. Und dann manchmal sitze ich auch am Computer und bearbeite die Nachrichten und so. Also da gebe ich mir Mühe, aber meistens bin ich da hinterher, weil es echt mega viele sind und so.
Ja, du oder, hast viele Fans, ne? Und deine Tiere haben viele Fans da draußen.
Ich poste ja mehr die Tiere wahrscheinlich. Und ja, dann poste ich ein paar Sachen und so und versuche dann, jetzt bin ich ja noch auf Instagram, was ich auch gar nicht blick, aber da habe ich jetzt auch genauso viele Nachrichten oder eigentlich noch mehr, da habe ich da echt doppelt so viel. Und ja, dann versuche ich das zu beantworten. Und dann, wenn ich jetzt keinen Kurs oder irgendwas habe, also wenn niemand kommt, dann hänge ich noch so ein bisschen durch und dann gehe ich eigentlich zu den Vögeln. Und ja, und dann gucken wir, was wir halt so machen. Also erst mache ich meine Arbeit und dann gehe ich zu den Vögeln. Uschi, die soll eigentlich viel bisschen tun wegen ihrem Flügel, weil sie ja behindert ist. Die will natürlich auch nicht, aber die muss eben so ein bisschen.
Ah, ja.
Phoenix ist im Moment jetzt ein bisschen fett und in der Mauser, aber normalerweise soll die auch ein bisschen fliegen. Also die fliegt jetzt auch in der Mauser, aber nicht draußen oder so im Moment. Also nur in der Voliere halt gerade. Und wenn sie jetzt durchgemausert hat, dann fange ich mit ihr wieder an. Die hat ja nur die Hälfte Federn, das macht ja nicht so viel Sinn. Ja, mit Bärbel fange ich jetzt auch wieder an nach dem Winter. Und,
also geht es jetzt erst wieder richtig
los, ne? Ja, ja. Normalerweise bei uns sind die im Winter, also bei richtigen Falknern, sage ich jetzt mal so, die auf die Jagd gehen, bei denen ist die Saison im Winter über. Und bei uns Hobbyleuten oder sowas oder bei Eulen halt, die können über den Winter essen, so viel sie wollen eigentlich. Und ich mache das auch, weil, wenn ich überlege, so der Lenny, ich meine, der hat jetzt mega zugenommen von 103 Gramm auf 118 Gramm.
Oha.
Aber ich sag mal, also wir haben eigentlich alle zugenommen über den Winter, aber nein, ich meine, was soll ich bei 103 Gramm, der soll so viel fressen, wie er will, weil ich kann natürlich, wenn ich mit den Vögeln trainiere, dann müssen die schon ein bisschen hungrig sein. Also die hungern nicht, so wie manche Leute denken, ne, weil wenn die wirklich hungern würden, dann machen die gar nichts, dann sind die nämlich echt stinkesauer. Aber so ein bisschen, wie wenn ich mit Hunden was trainiere, dann kriegen die auch ein Leckerchen dafür. Und wenn ich natürlich dem vorher 3 Fressnäpfe vollgebe, dann kann ich mit meinem Leckerchen auch eigentlich heimgehen. Ne? Und so ist es bei den Vögeln auch. Also die müssen schon noch ein bisschen motiviert sein. Und im Winter, da, wenn es kalt ist, da brauchen die ganz viel Energie, weil der Körper, die haben eine extrem hohe Körpertemperatur und die brauchen ganz viel Energie, also auch viel, viel mehr Futter im Winter. Und da würde ich kein Risiko eingehen, dass die dann irgendwie nachher irgendeinen Schaden haben, nur weil ich da, und bei der Kälte weiß ich nicht, nee, die müssen da nicht so dolle fliegen. Okay. Und der, nee, und der Gandalf ist eh drin über den Winter,
ja,
an der Heizung.
Man sieht das ja deinen Fotos an, aber auch wenn man dich kennenlernt, es gibt eine unglaubliche Vertrautheit, die du, die dich mit den Tieren verbindet. Wie erklärst du dir das? Also gerade, ne, klar, der Ingo, wie du gerade schon beschrieben hast, der eigentlich nicht von deiner Seite weicht, und wir haben ja jetzt in Gandalf hier auch sitzen, der eigentlich auch die ganze Zeit bei dir ist. Hast du da ein besonderes Gefühl für, oder wann hast du das auch mal entdeckt, dass du da eine besondere Art hast, vielleicht mit diesen Tieren umzugehen?
Also keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich habe, glaube ich, auch gar keine besondere Art. Ich mache einfach so das, was ich so denke. Ne? Also ob das jetzt wirklich viel Sinn macht oder nicht, keine Ahnung. Also ich mache, was mein Bauchgefühl halt einfach sagt, schon immer mit Tieren. Also schon als kleines Baby und weiß ich nicht, mein Umfeld hat Tiere immer gehasst und ich bin wirklich mit jedem Tier. Meine Oma hat erzählt, so als kleines Baby, da war ich in der Windel ständig weg, konnte gerade so krabbeln, und wenn die mich irgendwo gesucht haben, war ich bei den Stallhasen drin, in diesem dreckigen Käfig drin, und habe mit denen irgendwelche Kunststückchen gemacht und sowas. Und also ganz bissige Stallhasen. Ich habe da nie irgendwie ein Problem mit gehabt. Ne? Also ich sah immer aus wie Sau. Und ja, keine Ahnung. Ich mache einfach, was ich so denke. Also ob das vielleicht, ja, viele sagen auch, vielleicht ist es dämlich. Man küsst nicht eine Eule oder so. Aber ist mir eigentlich wurscht, um ehrlich zu sein. Und die lieben es. Naja, der Gandalf nicht so. Der Gandalf tut manchmal so wie, ne, die Tante mit dem angespuckten Taschentuch oder so. Aber im Grunde gibt es halt nicht zu. Nein, ich mache einfach, was ich so denke. Ich weiß es nicht.
Und rein intuitiv vielleicht.
Ja, auch, ne? Ja.
Du kümmerst dich ja auch um verletzte Tiere, beziehungsweise wirst du ja auch häufiger mal angerufen, wenn Spaziergänger verletzte Tiere finden. Hast du den Eindruck, da verändert sich was in den letzten Jahren? Gibt es mehr verletzte Tiere, oder gibt es überhaupt verletzte Tiere? Was sind da so die Hauptgründe?
Tja, das ist eine gute Frage. Also wir haben wirklich extrem viel verschiedene verletzte Tiere auch. Wie ich finde, verändert, ist die Einstellung von den Menschen, dass die, also finde ich jetzt, dass Tiere sehr viel mehr vermenschlicht werden. Tatsächlich, das dahingehend, weil die jedes Jungtier tatsächlich einsammeln. Und das ist nicht immer gut, weil zum Beispiel speziell bei Eulen ist es so, die Waldkäuze oder Uhus brüten auch ganz oft auf dem Boden. Da kommt dann ganz oft, oh Gott, wir haben so eine Eule gefunden und sowas. Und letztens hatten wir wieder, da kam ganz aufgeregt eben ein Foto, Eulenbaby auf der Straße entdeckt und so. Jeder, der sich jetzt ein bisschen auskennt, weiß, dass es im Moment dieses Eulenbaby gar nicht hätte geben können. Also es war eine Waldohreule, jetzt vor ein paar Wochen, weil es noch gar keine Babys gab. Also deswegen, und es ist egal, ob das Feldhasen sind, wo die Mütter immer wieder kommen, oder Rehkitze, oder eben speziell bei Eulen ist es wirklich krass. Am besten ist es wirklich, man setzt die einfach auf den Baum zurück oder man lässt die da. Und die Eltern versorgen die vom Boden weiter, aber die Leute sammeln alles ein. Und tatsächlich nehmen die Tiere auch mit. Also wir haben echt ganz kuriose Fälle. Wir haben ein Opa, der einen Sperber zu Hause hat und so und dem immer auf den Kopf toucht und sagt, boah, der ist so dankbar. Nee, der ist nicht dankbar, der fällt in eine Schockstarre jedes Mal, ne? Und die kaufen Hackfleisch und alles Mögliche. Das merke ich schon. Und was auch ist, die finden immer weniger Nahrung. Also über den Winter gehe ich tatsächlich immer los. Ich kaufe immer, also wenn ich nichts mehr habe von den Jägern, Kaninchen, Hasen und so, dann kaufe ich den Aldi leer mit Hühnern und so. Und in den wirklich ganz kalten Tagen fütter ich die Bussarde und alles draußen. Und mache ich immer. Da fahren wir durch und mit Hühnern und also alles, was es so gibt.
Die Nistplätze oder da, wo sie sich
die haben keinen Nistplatz. Auch, im Winter haben die ja keinen Nistplatz. Die sind, viele haben auch nur ein Winterquartier hier. Und also Horste oder so haben die ja erst im Frühjahr. Die ansonsten sitzen die auf den Äckern rum und versuchen verzweifelt noch irgendwelche Regenwürmer zu kriegen oder sowas. Und selbst die kriegen die nicht unter der Schneedecke oder wenn es so gefroren ist. Mäuse gibt es auch immer weniger, weil die Landwirte natürlich alles mit Pestiziden vollspritzen und sowas. Und für Eulen und Habicht und sowas ist es meistens ziemlich schlecht, weil die halt eigentlich keine tote Beute fressen. Aber jetzt Bussarde und so, die sind eigentlich tatsächlich froh. Und bevor wieder irgendein Jäger meckert in NRW, sind die Bussarde nicht im Jagdrecht, darum kann ich das auch machen. Und außerdem ist es mir eigentlich eh völlig egal, dann soll mich einer anzeigen dafür oder sowas. Bevor die da verhungern und fütter ich sie halt. Das ist mir wurscht. Aber es sind tatsächlich wirklich viele Tiere, die, oder in Stacheldrähten, die Eulen hängen in Stacheldrähten drin. Da haben wir wirklich ganz viel gehabt. Ja, Scheibenflieger, die gegen die Scheibe geflogen sind. Aber alles, was man sich so vorstellen kann. Und Steinkäuze dieses Mal verhungerte tatsächlich auch. Das kannte ich so auch nicht. Vorletzte Woche hatten wir eine Schleiereule. Die war völlig entkräftet und die hat sich in einem Taubenschlag einfach zwischen die Tauben gesetzt, sodass sie nicht auffällt. Ja, ganz süß. Und die habe ich dann aufgepäppelt und sowas und war sehr, sehr cool. Habe ich auch ein Video, weil die Schleiereulen, die schütteln immer den Kopf. Also wenn man die irgendwas fragt, kann man jetzt hier leider nicht sehen mit dem Ton, aber wenn man die fragt, magst du noch eine Maus, dann machen die immer so. Dann schütteln die den Kopf, genau. Und wenn die nicht mehr wollen, schütteln die wirklich den Kopf. Das hat sowas Menschliches. Aber ja, und die haben wir topfit dann natürlich wieder freigelassen. Auch wieder in der Nähe von dem Taubenschlag. Mhm. Mal sehen, wann sie wieder da drin sitzt. Aber
viele Zuhörer werden sicherlich auch den ein oder anderen Waldspaziergang unternehmen. Welche Tipps kannst du unseren Zuhörern geben, wie man diese tollen Vögel in der Wildnis tatsächlich entdecken oder beobachten kann?
Ja, das ist eigentlich recht lustig, weil die Leute sagen immer, die gehen, die rasen durch den Wald und finden einfach irgendwie keine Eule. Der Hauptgrund ist, dass die Eulen im Wald eigentlich meistens gar nicht vorkommen, weil zum Beispiel im Wald ist eigentlich nur der Waldkauz. Und den zu finden ist echt schwierig. Also der ist echt Tarnkünstler. Der Waldkauz ist Tarnkünstler. Der ist so in, der ist ja in irgendwelchen Höhlen, Baumhöhlen und oder an Ästen oder sowas. Der hat dieselbe Farbe, den sieht man echt wirklich nicht. Und der ist völlig bewegungslos. Zum Beispiel die Waldohreulen sind auch im Wald, aber die sind zum Beispiel über den Winter und sowas sind die auf Schlafbäumen. Das ist meistens tatsächlich echt in den Städten drin, in Dorfplätzen, an Kirchen und da haben die so Schlafplätze und da sitzen echt ganz viele zusammen. Da kann man die ganz cool eigentlich auch fotografieren, beobachten und sowas. Der Uhu ist viel in Steinbrüchen, Burgen, Schlössern, Sandwerken und sowas. Da ist eigentlich der Uhu zu Hause. Der Steinkauz, der ist überhaupt nicht im Wald. Der hält sich eigentlich auf Pferdekoppeln und sowas auf. Der braucht zwingend ganz kurz abgefressenes Gras, weil der sonst nicht jagen kann. In hohem Gras kann der nicht jagen. Und im Wald kann der auch nicht jagen. Also der ist wirklich dort, wo abgefressenes Gras ist, also Viehweiden und sowas und Pferdekoppeln, da ist der Steinkauz. Und was gibt's noch? Schleiereule haben wir noch. Ja, die ist eigentlich auch mehr an Gebäuden. Die brütet auch eigentlich in Gebäuden und in Ställen, in Scheunen, in Türmen und sowas. Im Wald ist die eigentlich auch nicht so wirklich dolle. Und Sumpfohreule, die ist im Gras, im Hohen. Und ja, der das Problem ist tatsächlich, dass man die da sucht, wo sie halt nicht sind, ne? Im Wald.
Naja, das muss man dann wissen, ne?
Genau.
Vielleicht noch eine letzte Frage. Würdest du denn raten, wenn ich jetzt über Felder laufe oder durch den Wald, wie ich mich zu verhalten habe, damit ich die Tiere nicht störe?
Wie? Auf dem Weg laufen.
Okay, also ja.
Also man darf eigentlich auch nicht, in Brut- und Setzzeit darf man, glaube ich, sowieso nicht so quer durch die Wiesen rasen und so. Also, weil das sind ja die ganzen Jungtiere und jungen Vögelchen und junge Hasen und was alles so gibt und so. Aber auf den Wegen passiert ja nichts, ne?
Ja, das stimmt. Also. Wahrscheinlich kommen dann auch keine Vögel vorbei. Ja, liebe Tanja, vielen Dank für deinen Besuch und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie haben Lust auf das Buch von Tanja Brandt, Wo die Liebe hinfliegt, bekommen und kann, glaube ich, auch jetzt schon verraten, dass es im Herbst einen zweiten Band geben wird und auch dieses Buch Liebe verfliegt nicht wird uns mit Sicherheit wieder verzücken. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.